Ja, herzlich willkommen, auch von uns beiden auf dem Podium hier oben. Und jetzt wirklich nicht, weil es guter Brauch ist und dazugehört, am Anfang. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei der Stadtbücherei, die uns wirklich ein toller Partner ist, und die uns vieles ermöglicht, was andere nicht ermöglichen würden. Und vielen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind. Einige von Ihnen zum wiederholten Male. Das freut uns natürlich besonders. Und an Caroline Ronnefeld. Caroline, dass du gekommen bist, ist ja nicht ganz unmutig, weil was wir dieses Jahr geplant haben, es war ja absehbar, anders als wenn du eine Lesung hättest und wenn wir eine Lesung mit dir angekündigt haben, es war einberechnet, dass hier nicht voll sein wird. Wir wollten aber dieses Jahr, ich habe es gestern Abend schon gesagt, absichtlich eine Folge von Gesprächen haben über die Fantastik, über die Genres der Fantastik und das, was da gerade passiert. Wir dachten in der Vorbereitung des Festivals, dass da Dinge im Fluss sind. Pessimistisch gesagt, dass Dinge im Rutschen sind, auch an einigen Ecken und Enden, und dass man darüber reden sollte. Und zwar nicht, wie sonst üblich, wir hätten das ja auch machen können inzwischen, in einem YouTube-Video, wo wir uns zusammenschalten und da sprechen, gar nichts gegen das Format. Aber ganz altmodisch glauben wir, dass es nochmal einen Unterschied macht, ob man einander gegenüber sitzt und ob Menschen dabei sind und ob Menschen dann auch miteinander und mit uns darüber reden können. Und nun ist es ja so bei der Fantasy, dass sie immer noch fest verankert ist in den Buchhandlungen. Wenn man die Romantasy dazu rechnet, dann ist sie dort natürlich präsenter als je. Aber die Romantasy unterscheidet sich ja. New Adult, alles was da mit Elfen und Zauberei, Hexen und so weiter im Schwange ist, unterscheidet sich ja deutlich von dem, was früher Fantasy war. Fantasy, das war der Grund, warum wir dieses Gespräch ja überhaupt jetzt machen wollten und wo du ja gleich Ja gesagt hast, da bin ich dabei. Wenn das nicht dasselbe ist, wenn da nicht einfach eine leichte Färbung eintritt, warum kann New Adult, warum kann Romantasy, die High Fantasy und auch die modernere Urban Fantasy so forsch vom Markt drängen, wie das gerade passiert? Und ich rede jetzt nicht von ein bisschen Verkaufszahlen, ich rede von den Verlagsprogrammen, aus denen die anderen Sachen verschwinden, und ich rechne von den Buchhandelsprogrammen, von den Buchhandelsmetern, von der Verkaufsfläche, die den anderen Büchern nicht mehr zur Verfügung steht, was durchschlagen wird auf die Produktion der Verlage, auf die Möglichkeiten von Autoren. Darum erste Frage an dich, Caroline. Mit der Fantasy, die du schreibst, über die wir nachher noch ein bisschen im Detail reden würden, kommst du dir wie ein Auslaufmodell vor, um es ganz charmant zu sagen, oder hast du das Gefühl, dass einfach nur die Werbescheinwerfer gerade woanders hingerichtet sind, dass es aber ein solides Fandom gibt, eine solide Leserschaft und eine funktionierende kreative Gemeinschaft? Fantasy geht einfach weiter wie immer und wird weiter so vor sich hin brummen, auch wenn die Zirkuslichter anderswo leuchten.
Also ich glaube, dass das schon einen eklatanten Einfluss hat, auch genau auf diese Entscheidung, was jetzt ein Literaturagent raussucht, was ein Lektor bevorzugt, dieses Merkantile. Der Schatten, der lastet sowieso über allem, die ganze Zeit schon, egal was man eigentlich macht. Also als ich da ganz munter meine Sachen abgeschickt habe, also die ersten Manuskripte, ist mir auch schon gesagt worden, also High Fantasy, das will kein Mensch und schon gar nicht auf Deutsch, also vergiss es.
Wann war das?
Also das ist rausgekommen, 18, 16 habe ich das zum ersten Mal an eine Literaturagentur, die mir nicht geantwortet haben. Da stand, wenn sie nach 3 Wochen nicht antworten, dann kann man es vergessen. Ich habe dann nach einem Dreivierteljahr angerufen, was denn wäre. Ja, sie nehmen das ja. Also ich wusste das gar nicht. Aber war die ganze Zeit, also das hat man ja immer. Und man soll ja jetzt von Verlags- und Agentenseite, soll man um Gottes Willen nichts machen, was verstörend, also was aus dem Rahmen fällt, aber es soll ganz anders sein. Und deswegen, als ich die Trilogie geschrieben und da habe ich gedacht, du musst jetzt was super Lukratives, was voll auf dem Markt, du musst jetzt mal gucken. Und dann habe ich ja diesen Katzenkrimi geschrieben. Und das war so wie früher in der Schule, sechs Sätzen Thema verfehlt, weil ich habe gedacht, ich schreibe jetzt ein Katze-Krimi, geht auf jeden Fall. Und diese ganzen, also das ist, es darf nicht literarisch sein, es muss einfach sein. Es kriegt man alles gesagt, das ist eine Mordsvorrede zu deiner Frage. Aber also ich gehöre sowieso nicht zu den Autoren, muss ich mir keine Hoffnung machen, dass ich Bedürfnisse so erfüllen kann, die gerade, so schreibe ich einfach nicht. Also selbst wenn ich jetzt anstrengen würde, New Adult zu schreiben, das würde in die Hose gehen. Und ich halte mich jetzt, also ich habe auch alle Artikel, wie man so liest, während der Messe, man guckt, macht sich Sorgen, KI ist ja auch eine große Bedrohung. Es war ein Artikel, den habe ich mir in der Küche über den Tisch geheftet, unverwechselbar bleiben, es war in der Süddeutschen. Und dann kam, ich meine, es sind 1000 Stimmen, aber das fand ich jetzt irgendwie eindringlich, weil der kam zu dem Schluss, der Journalist, dass bei dieser Masse und was da alles jetzt kommt und das ist jetzt das genau, was laufen wird und alle freuen sich wieder, dass sie endlich neue Regale aufstellen können, extra Halle in der Buchmesse. Aber letztlich, glaube ich, ist wirklich, wenn man jetzt mal guckt, auch bei der klassischen Fantasy oder auch bei allem anderen, also von mir aus Harry Potter, die ungewöhnlichen Sachen, wo jemand bei sich geblieben sind, die sind dann doch die großen Erfolge. Und wie gesagt, also ich könnte jetzt nicht nach Schema F schreiben, also wenn es noch so, leider nicht, das wäre wahrscheinlich unglaublich, das wäre lukrativer wahrscheinlich als anderes, aber das aus dem Boden stampfen. Ich glaube, was verändert, ist, dass die Leute sich schreckliche Sorgen machen. Ich höre das auch von Autoren, KI und die versuchen dann zu schwimmen. Und es ist besser, glaube ich, für einen selber, um gut zu schreiben und überhaupt auch was Neues zu erfinden, dass man seine Sachen versucht loszuwerden.
Jetzt hast du schon einiges angesprochen. Lass mich mal an einem Punkt reinstechen, dass wir das festhalten. Also die Erwartungen des Verlagsapparats und auch der Agenten, der Vorgeschalteten, ist im Moment, aber wahrscheinlich immer schon, schreiben Sie uns bitte was ganz Neues und Frisches, aber so wie immer.
Genau. Ne? Die Quadratur des Kreises, ja.
Das ist die Ansage. Mhm. Ich glaube ja, die ist nicht ganz neu. Ne? Das war so eine Erwartung, die Sie immer schon hatten. Und du machst es ja. In deiner Quendel-Trilogie, wenn wir jetzt erstmal von der reden, in der Quendel-Trilogie, die sich ja in Deutschland nicht so durchgesetzt hat, wie ich ihr das wünschen würde, darum erzähle ich es nochmal kurz, weil ich mir vorstellen kann, dass auch jemand hier im Raum ist, der und die es noch nicht gelesen hat. Quendel-Trilogie sitzt ganz eindeutig in der Ecke der Fantasy Tolkien-Nachfolge. Es war ja mal mehr als jetzt gerade. Und du hast aufgegriffen einen bestimmten Aspekt der Mittelerde-Welt, die Hobbits und dieses kleine Völkchen. Da hat dir was dran gefallen und du hast dir überlegt, wie kann man diesen Vibe, den ich so mag, sage ich jetzt mal, ne, wie kann man da noch was mit erzählen, was einerseits diesen Vibe hat und andererseits aber natürlich was Neues ist, was Zusätzliches bringt, was Eigenes ist, was dir, wie ich finde, grandios gelungen ist, was ich jetzt endlich mal rumsprechen könnte.
Vielleicht sollte ich dazwischen sagen, dass ich dachte, ich schreibe deutsche Hobbits. Also so habe ich es nicht gedacht, aber ich hätte mich nicht getraut. Also ich habe einen Sagenschatz genommen auf das Fuß, was hier verortet ist, weil das ja auch ganz reich ist. Und dann wurde es ja automatisch etwas anders. Also ich wollte, genau wie du gesagt hast, in dieser Atmosphäre bleiben, aber ich hätte jetzt nicht, also ich hätte jetzt nicht an Mittelerde direkt angeknüpft. Es ist der Ärmelkanal quasi dazwischen. Also so.
Ja, aber nicht nur. Also du hast einen deutschen Sagenschatz genommen, wie du sagst. Und du hast eine Grundlage, eine sowohl ökonomische wie geistige Grundlage für dein Völkchen geschaffen, die auf eine ganz andere Weise Natur verbunden sind, als die Hobbits Natur verbunden sind. In deinem Fall ja ganz viel mit vegetativen Prozessen in der Natur, vor allem mit dem Wesen der Pilze auch. Mhm. Das sind Menschen, deren Denken ganz stark von Leben, Natur, Entwicklung der Pilze bestimmt ist. Und dann hast du die Sprache dazu genommen. Das hast du entwickelt. Das ist ja das Faszinierende in den deiner Quendel-Trilogie, zu sagen, wenn ich von solch einem Volk erzähle, erzähle ich nicht in der Sprache, in der Steuerdurchführungsverordnungen geschrieben sind, und ich erzähle aber auch nicht in der Sprache, in der Tolkiens Herr der Ringe geschrieben ist, sondern dann braucht diese Welt eine eigene Sprache.
Ja, das liegt ist natürlich, das Schöne. Das liegt daran, weil ich es war mir bewusst, das bewundere ich an Tolkien auch so, also dass er dieses unglaubliche Wissen, was er als Professor einfach hatte, diese ganzen alten Sprachkenntnisse, diese alten nordischen Sprachen, das ist ja wie dieser berühmte Eisberg unter der Wasseroberfläche. Und ich finde, also gute Fantasy hat diese Tiefe. Also den Schwertkämpfer mit diesen seifigen Namen und die Elfen, das trägt es nicht alleine für meine Begriffe. Und ich konnte das ja nicht nachholen. Und deswegen, ich fand das mit diesen Pilzen, also ich suchte rein sprachlich eben was total intensiv ist. Und deutsche Pilznamen, kann ich nur jedem raten, sich die mal genauer anzuschauen. Das ist großartig. Das ist total kreativ, was die Sprache da macht. Und da hatte ich schon was. Also das war einfach wie eine Fundgrube. Das habe ich einfach in so einem Pilzbuch gefunden, also was ich antiquarisch zum Zeichnen gekauft hatte. Und da war es eben. Und da hatte ich schon mal einen riesen Vorsprung, weil ich konnte eben nicht Altnordisch, aber das ist eine eigene Sprache, sie ist mindestens so fesselnd wie Altnordisch. Also.
Absolut, um es mal so zu sagen, was meine Leseerfahrung war, wenn man deine Quendels liest, das ist ein bisschen so, als ob man durch das Haus ginge, in dem man schon sehr lange wohnt, und plötzlich entdeckt man, dass es sehr viel mehr Zimmer hat, als man bisher wusste, die man dann betritt. Und die auch anders eingerichtet sind als das andere, die aber genauso gemütlich sind, wo sofort klar ist, wenn man durchgeht, es gehört zu meinem Haus. Aber warum war ich hier noch nie? Nein, warum bin ich noch nie auf diesem Sofa gesessen? Und das wird von jetzt an mein Lieblingssofa. Also das ist ein bisschen der Leseprozess mit deiner Sprache. Aber damit hätten wir ja eigentlich einen Schlusspunkt für die Veranstaltung heute, indem wir sagen, ja klar, es geht. Die Diskussion ist Quatsch. Traditionen zu übernehmen ist eine tolle Sache, Staffelübergabe, an was anzuknüpfen, was schon mal da war, und das neu zu drehen. Und das geht auch noch. Es ist nicht ausgeschöpft, du hast es bewiesen. In den letzten paar Jahren hast du eine Fantasy-Trilogie geschrieben, die einerseits Eigenes und Neues bietet und andererseits ganz fest mit einer Tradition verknüpft ist. Thema beendet. Dem ist ja aber nicht so, weil du hast es gerade eben ja auch schon ein bisschen abfällig gesagt, viel Fantasy erscheint, die einfach nur Namen austauscht. Hm. Wo sich jemand denkt, ja, George R. Martin sieht gut aus, was der gemacht hat, ich will auch Millionär werden oder zumindest sicher leben, welche Namen könnte ich denn meinem Westeros geben? Und wie nenne ich denn meine Könige nach und nach? Und fällt mir noch irgendein anderer Name für Drachen ein, damit es nicht so auffällt? Mhm. Also diese Art Fantasy gibt es ja zuhauf. Bist du, deiner Beobachtung nach, du bist ja auch Leserin, bist du eine der wenigen, die noch über die Ziellinie gerutscht ist, die noch eine neue Idee haben konnte? Oder glaubst du, dass da draußen noch ganz viele neue Ideen sind, neue Möglichkeiten für die Fantasy, also auch solche, die nicht radikal neu sein müssen, ganz für sich, sondern anknüpfen an Bestehendes, aber niemand greift nach ihnen. Und wenn niemand nach ihnen greift, wenn so viele diese anderen Sachen einfach wiederholen, woran liegt das dann?
Ja, also ich glaube schon, dass das... Also ich würde jetzt hier niemanden schmälen, der das schafft und dann läuft es und viele Geschichten sind bestimmt auch spannend.
Zum Schmähen bin schon ich da, ja, du musst ja. Das nicht machen.
Nein, Nein, ich sehe das auch gar nicht, ich habe nie daran gedacht, dass ich, also ich habe nie gedacht, dass ich will was Neues schreiben oder ich will was Neues erfinden. Ich wollte wirklich so, es ist fast so ein bisschen so, es ist ein Hommage, also an Tolkien. Und ich habe das ja auch für mich, da war ich ja noch mehr Illustratorin geschrieben, so immer nachts, zum eigenen Vergnügen, bis das überhaupt mal so richtig Fahrt aufnahm, dass es dann ernsthaftes Buch wurde. Ich bin gar nicht so angetreten, dass ich jetzt was Neues schaffen will, aber ich denke, gerade deswegen kann jeder, der sich sowas vornimmt, dem kann das immer gelingen, wie bei allem eigentlich, weil man kann sich ja von diesen Traditionen und sollte sich auch nicht frei machen, die beeinflussen ja immer. Und wenn man, Ich würde sagen, jeder kann irgendwie was Neues, Grandioses erfinden. Also hier J.K. Rowling hat die alten Internatsschulgeschichten mit diesem genialen Kniff, dass es Zaubergeschichten werden, neu belebt. Also das ist auch nicht anders als Honey und Nanny. Jede Geschichte ein Schuljahr, also jedes Buch ein Schuljahr. Also es ist Zeit, dass man muss nur irgendwie das finden. Ich glaube, man findet es jetzt nicht, wenn man denkt, wie du jetzt gerade so süffisant gesagt hast, ich will Millionär werden und jetzt schreibe ich den x-ten Schwertkämpfer sowieso Roman. Also das, glaube ich, kann vielleicht auch möglich sein. Also ich würde mir da nie anmaßen, dass es per se nicht geht. Aber ich glaube, wenn man einfach, man kann das Rad ja nicht neu erfinden. Du könntest ja nie wieder einen Krimi schreiben, wenn du davon ausgehst, dass du was ganz Neues bringen musst. Aber es kann immer mal gelingen, dass eine Person, also ein Held, ist so authentisch oder so ungewöhnlich, dass es wieder klappt. Also ich denke, das ist so. Und das versuche ich mir auch immer zu sagen, wenn ich auf der Suche bin nach jetzt dem total funktionierenden Ding. Also das, glaube ich, kann man nicht so erfinden. Ich glaube, es ist ein Zufall.
Zwei Sachen dazu. Das eine ist, trotzdem scheint es eine Ermüdung beim Publikum zu geben an bestimmten Mustern, eine Lücke, in die hineinstößt, und das meine ich jetzt wertfrei. Manches davon ist ja großartig. Fantasy, die aus anderen Kulturkreisen kommt. Also im Moment asiatische Mythen und Hintergründe und asiatische Folklore und afrikanische. Asien zieht mehr am Markt als Afrika, da hat man mal mehr draufgesetzt. Trotzdem gibt es das noch außerhalb, im englischsprachigen Bereich erscheint da mehr als übersetzt wird gerade eben. Auch das anglophone Frankreich wirft da ein bisschen was ab, soweit ich das beobachten kann. Also das ist das eine, was sehr, sehr begierig vom Markt aufgesaugt wurde, zumindest auch von den Verlagen, die offenbar das Gefühl haben, diese europäische Fantastik mit ihren Rittern, Burgen und ihren europäischen Drachen und ihren Orks und Zwergen und Elfen ist ein bisschen durch. Wir brauchen was anderes. Plus dann eben Romantasy. Du hast vorhin gesagt, du würdest das nicht schreiben, weil es dir in die Hose geht, was ja aber genau ein Ort ist, wo viel New Adult und Fantasy stattfindet, in der Hose. Also das ist ja so ein bisschen zauberummunkelte Softporno-Geschichte, und wogegen nichts zu sagen wäre, muss es ja nicht lesen, wenn man nicht will, bloß so eine Verherrlichung toxischer Beziehungen, wo ich dann so ein bisschen was Zahnnerv kriege. Aber da könnte man sagen, das stößt in eine empfundene Lücke, also in so eine Müdigkeit an dem, was die High Fantasy erzählt hat und noch zu erzählen hat. Aber du sagst, man kann das Rad nicht neu erfinden. Hast du eine Definition von Fantasy? Aber wenn du, ja?
Also jetzt per se, also
Per se, was ist Fantasy? Weil wenn du keine hast,
nee, eigentlich, ich habe in dem Sinne, also ich finde zum Beispiel, ich mag total gerne Walter Mörs. Also das ist was völlig anderes als Tolkien. Aber beides
genau.
funktioniert großartig. Also das ist irgendwie, ich mag gerne hier, ach, das sind die verschiedensten, der Goldene Kompass, hier Pullman. Ich glaube, es geht wirklich darum, wie dicht ist die Welt, die du erfindest. Die kann ganz anders sein. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, vielleicht gibt es demnächst den New Adult Roman, der das vielleicht bietet. Also man sollte da nicht dogmatisch sein.
Aber wenn auch du keine genaue Definition von Fantasy hast, was ja das Übliche ist, da tun sich ja alle schwer. Also auch die Encyclopedia of Fantasy von John Clute und John Grant, wenn Sie die nicht kennen, die wird ja fortgesetzt im Internet, aber wenn Sie das Buch noch irgendwo bekommen, empfehle ich Ihnen sehr wunderbar, nicht nur in den Autorenporträts, sondern eben auch in den Versuchen, verschiedene Sachen zu definieren. Die steigen ja auch ein mit dem Versuch, Fantasy zu definieren. Und es ist ein ziemlicher Eiertanz. Ganz klar. Aber dann können wir uns doch erstmal einigen, wenn auch du nichts hast, was das packt. Es ist eine Erzählform. Ich werde jetzt ab und zu Literatur sagen, einfach aus Gewohnheit, aber ich meine Fernsehen und Film und Comic natürlich mit. Es ist eine Erzählform, die von Welten berichtet, die nicht möglich sind, weil konstituierende Elemente dieser Welt in unserer Wirklichkeit nicht vorhanden sind. Das ist im Normalfall Magie. Hm. Oder auch wenn man es irgendwie anders nennt. Oder es wäre vielleicht auch Fantasy, käme drauf an, wenn ich eine völlig andere Physik erfinde, die nicht mit Zauberern zu tun hat, aber mit völlig anderen Regeln. Und die erzählt von Dingen, die innerhalb dieser Welt möglich sind. Also soll irgendwie in sich logisch sein, aber es ist nicht unsere Welt und es kann nie unsere Welt sein und nie unsere Welt werden. Mhm. Wenn es so ist, dass ich mich an gar keine Regel unserer Realität halten muss, nur an Regeln des Erzählens, dann ist das Spielfeld doch unglaublich offen. Dann haben Fantasy-Autorinnen doch mehr Freiheit als jeder andere Schreibende. Also außer vielleicht postmodernen Autoren, die sagen, wir reißen alles ein und da gelten nicht mal mehr die Regeln des Erzählens. Dann dürfte doch Fantasy das letzte Eckline der Erzählwelt sein, in der jemand sagt, wir können das Rad nicht neu erfinden. Sondern sagt, nein, ihr habt alle Teile und Werkzeuge, um ständig das Rad neu zu erfinden. Warum geht das nicht in der Fantasy? Oder geht es und wir merken es nicht?
Ich denke, das geht im Prinzip, ginge schon. Also glücklich, der das jetzt als nächstes irgendwie so findet, dass das alle fasziniert. Aber dann kommt ja auch immer dieser schreckliche Einordnungszwang, der auch also für Autoren und Autoren absolut schwierig ist. Denn die wollen ja sofort, also ich habe da ja auch besonders mit zu kämpfen, mit den Quellen, die ja hartnäckig immer im Jugendbuchbereich gesehen werden und dann sind auch da frustrierte Leute, mit dieser Sprache nichts anfangen können. Aber es ist ja allein, dass der jetzt dieser Schuber, der erschienen ist, die Trilogie, das in die Belletristik reinzuhieven, das scheint ein Kraftakt zu sein, weil dieser Ordnungszwang, dass jeder sofort weiß, das ist mit Nummern und wo es jetzt hingehört, das steht schon mal davor. Und das, ich weiß nicht, was es für eine Sucht ist. Es gibt ja dieses, also wenn du jetzt das ausschlüsselst, was es für Fantasy-Arten gibt, von Urban Fantasy, Romantasy, sowieso Fantasy, das ist so viel, dass du eigentlich das alles vom Tisch wischen kannst und sagen kannst, es ist alles möglich, denke ich. Aber trotzdem wirst du ja immer, es muss eingeordnet werden, sonst kannst, das hat ja auch mit Verkaufe zu tun. Das muss irgendwie klar sein, was es ist, sonst kann man es nicht bewerben, sonst kann man es nicht anbringen. Und also auch, dass immer Zwing gesagt hat, das ist wie Tolkien, das ist, nervt ja eigentlich irgendwie auch. Aber so läuft das Spielchen immer. Und ich kann immer nur betonen, dass man irgendwie schaffen sollte, ja, wie man früher vielleicht als Kind gespielt hat, dass man sich frei macht davon. Also jedenfalls mich, wenn ich jetzt anfange, das alles abzufragen, dann kriege ich kein Blatt aufs Papier, kein Wort aufs Papier. Ich glaube einfach, also Fantasy hat fantastische Elemente, aber dann weiß man, es ist was anderes, als was wir hier gestern hatten. Es ist jetzt nicht nur Horror, es gibt aber auch Fantasy mit Horrorelementen. Eigentlich kann man nur sagen, es hat fantastische Elemente, bietet viele Parallelwelten. Also es ist aber irgendwie schon. Und dann kann man sich eigentlich austoben, wenn man sich traut und nicht davon schockiert ist, was da an merkantilen Gedanken drauf auf einen zukommt und dann eben diese ganzen Strömungen, was angeblich die Leser gerne lesen. Ist natürlich traurig, wenn du keine Leute hast, die dein Buch lesen. Aber schlussendlich bist du ja auf dich zurückgeworfen, auf den Moment, wo du schreiben musst. Und ich denke, dann solltest du gucken, frei im Kopf zu mir.
Ich glaube, wir sollten die Falle noch mal klarer beschreiben, in der du gelandet bist, weil die ja nicht untypisch ist dann für das, was Fantasy auch hemmt und was verhindert, dass Sachen wirklich am Markt ankommen. Du bist gelandet bei einem Verlag, der den Schwerpunkt Kinderliteratur hat.
Ja, da muss ich aber dazwischen grätschen sozusagen. Ja. Gerne. Die haben das alles angeboten. Also die Agentur hat überall nachgefragt. Dann ist man also als Frau, die jetzt auf einmal High Fantasy schreibt, Deutsch, die schreien nicht Hurra. Und meine Lektorin, die Emily Huggins, die war auf irgendeinem Festival, also ich weiß nicht, irgendwie auf so ähnlich wahrscheinlich jetzt wie hier. Und die hat sich da wirklich verliebt auch in den Text. Also die hat das mit Zähnen und Klauen verteidigt, wohl wissend, dass das von der Sprache her, dass es zu literarisch ist. Und dann stand man eben vor der Entscheidung, macht man es dort oder gar nicht? Und natürlich macht man es. Und dann kamen diese ganzen Grabenkämpfe, das ist dann um die Optik, das war fürchterlich. Ich bin ja nun auch Illustratorin und ich hatte natürlich diese Vorstellung, wie es sein sollte, eben also künstlerisch und nicht so 0815, bis ich überhaupt das geschafft habe, als Anfängerin mich durchzusetzen, dass es von mir illustriert wird und nicht Foto mit Wald, also Nebel, düstere. Das ist schrecklich, aber das war anstrengend und ich habe da auch, also ich hab 40 Mal diesen Quendel gezeichnet, bis der passte. Angeblich. Aber das sind diese Unsicherheiten. Kann sich das verkaufen? Da sind irgendwelche Meetings drüber, ob das jetzt möglich wäre. Und jetzt ist es irgendwie ein Erkennungszeichen. Aber das meine ich ja. Ich habe da wirklich, also ich habe auch echt draufgezahlt. Also man wird ja nicht dann überschüttet. Ich habe das alles gemacht. Ich wollte, dass das so ist. Und jetzt ist es so ein Wiedererkennungswert. Und das meine ich, man muss bei sich bleiben. Also man kann natürlich auch am Wegesrand verenden unterwegs, aber man sollte es versuchen.
Aber bis es so, also bis es sich jetzt langsam und allmählich herumspricht, war der Weg ja, du bist gelandet bei einem Verlag, der hauptsächlich Kinderbücher macht, womit für den Buchhandel auch klar war, wenn es bei so einem Verlag ist, ist es ein Kinderbuch. Ja. Damit stehst du in der Kinderbuchabteilung. Kinder können damit nichts anfangen. Das ist kein Kinderbuch. Wer das kauft als Eltern, bringt es zurück in die Buchhandlung und sagt, wenn sie mich noch einmal so schlecht beraten, gehe auch ich anderswo hin. Ne? Dann bestelle ich halt bei Amazon. Ne? Da, meine Kinder sitzen da davor und wissen gar nichts. Ne? Und ich gucke da auch nur rein und sehe nur Pilze. Was soll denn das sein? Und Erwachsene gucken halt oft nicht bei den Kinderbüchern. Trotz des All-Ages-Trends, den es mal gab, das war ja so ein wunderbares Schlagwort, als Harry Potter kam, oder wie du sagen würdest, Harry und Nanny. Und da die Literaturwelt im Sturm eroberte. Ja, jetzt dürfen auch Erwachsene schambefreit Kinderbücher lesen. Trotzdem gibt es nicht so sehr viele Fans von High Fantasy, die sagen, meinen nächsten High Fantasy-Knaller suche ich mir in der Kinderbuchabteilung. Und damit bist du auf dem Markt nur schwer sichtbar für die Menschen, denen dein Buch eigentlich gehört. Das heißt, der Markt denkt ganz starr offenbar inzwischen in Kategorien.
Also hier, und ich bin auch noch deutsch, das ist super erschwerend. Also du kannst ja, Philipp Pullman ist auch in der Kinderbuchabteilung gewesen und Harry Potter ja auch, das geht. Aber man müsste wahrscheinlich irgendwie, also wenn ich jetzt das auf Englisch übersetzt würde, dann könntest du durch die kalte Küche von hinten hier nach Deutschland reinkommen. Aber es ist wirklich unglaublich schwer. Also es gibt ja eigentlich nur Cornelia Funke und das finde ich dann wieder mehr Kinderbuch als meine Sachen auf jeden Fall. Aber das ist einfach unglaublich schwierig. Also wenn du jetzt noch wirklich ein Jugendbuch, nennen wir es mal, schreibst und du bist aber englischer Autor oder Autorin, dann würde es noch funktionieren. Aber das ist auch noch erschweren, kommt es hinzu.
Und das Englische hat ja damit zu tun, also es war mal anders. Die deutschen Verlage haben ja mal gesucht in verschiedenen Genres, im Krimi hat es gut geklappt, nach deutschen Autorinnen, weil man nicht übersetzen lassen musste. Mhm. Weil man nicht diese Zusatzkosten hatte und weil man selbst die Herrschaft hatte über die Sache, es auch selbst lektorieren konnte, nicht was Fertiges aus dem Ausland übernehmen musste, womöglich einen ausländischen Großkonzern im Genick sitzen hatte, der einem vielleicht auch irgendwann die Rechte wieder entzieht und man denkt, jetzt haben wir so viel Werbung investiert und jetzt geht das an die Konkurrenz, jetzt läuft unsere Lizenz aus, du hattest deine eigenen Leute. Aber bei Fantasy ist was anderes dazugekommen, bei Fantastik und in vielen anderen Literaturgattungen auch. Was dir jetzt fehlt und was du wahrscheinlich nie haben wirst, du heißt nicht Caroline Ronnefeld, die TikTok-Sensation aus USA. Du heißt nur Caroline Ronnefeld. Und diese sozialen Netzwerke sind offenbar ganz wichtig geworden. Und die laufen halt schneller heiß in den USA und in England. Und dann weiß der Verlag bereits, ich habe kostenlose Wahnsinnswerbung gehabt, bevor wir das Buch überhaupt machen. Und diese Autorin wird das auch tun. Ist das ein regulierender Faktor geworden, dass Verlage nur machen, oder am liebsten machen inzwischen, sage ich mal vorsichtig, was bereits in den sozialen Medien läuft und es Autorinnen über soziale Medien merken, dass der kleinste gemeinsame Nenner natürlich viel mehr Rücklauf bringt, als wenn ich diesen sozialen Netzwerken was Originelles anbiete. Ist das so ein Teufelskreis oder bin ich zu pessimistisch?
Nee, das ist bestimmt, ich sage jetzt, das ist ein Kreis, also es ist ein Teufelskreis, es kommt wirklich darauf an, also ich wäre da, ich brauche da gar nicht erst drüber traurig zu werden, weil ich bin nicht bei Social Media, ich bediene das nicht, das passt einfach nicht. Und ich glaube aber, das, was ich jetzt mache, das hat ja auch damit zu tun, man ist so, wie man ist, also. Und ich sehe es also jetzt bei meinem Verlag, die hatten da jemanden, der, also da wurde das auch mal so beworben. Ich habe das dann auch so, wie man das so, wenn man als Anfänger guckt, dann hat man eine Seite so. Und da war eben auch jemand, die bringt schon zig Follower mit da rein. Und ich glaube, die ist da jetzt abgesprungen, macht jetzt eben bei der TikTok-Nummer mit. Aber ich weiß auch nicht, ob es, also meine Agenten sagen zum Beispiel, also wenn da alle Leute, alle gerade auf den gleichen Zug aufspringen, ist der verdammt überfüllt und die fliegen auch links und rechts wieder runter. Das hebt sich auch auf. Also es gibt, jetzt um aus der Schule zu plaudern, ich bin ja so ganz naiv daran gekommen, dann war ich auf der ersten Party von der Agentur und habe gedacht, jetzt rede ich mit lauter Menschen, die ganz tiefe literarische Anliegen haben. Und ich war was erstaunt, das ist, war so eine Goldgräberstimmung eigentlich eher. Also es war so, die schrieben auch, ich bin ja mit diesem fetten 500-Seiten-Teil dahin marschiert und ich habe lauter Leute kennengelernt, die schreiben 50 Seiten, geben das dem Agenten, der sagt dann hopp oder top, nächstes Ding. Also wenn es läuft, kann er verkaufen, also wirklich so. Und den ist, also die haben da auch gar nicht so, ich will mich nicht mokieren, also ich hätte mit Tränen geheult, wenn ich jetzt 50 Seiten meiner heiligen Quendel, nur weil es jetzt nicht passt, hätte ich auch nicht in Papier geworfen. Aber die schreiben eben so auf Format. Und ob es klappt oder nicht. Und ich habe jetzt wirklich also auch schon gehört, dass manche, was ich tragisch finde, wenn du dich in dieses Karussell reinwirfst, ist ja auch, stell mir super kräftezehrend vor, also könnte ich überhaupt nicht. Also ich bewundere das, wie Leute das so können. Aber ich habe gehört, dass manche sich wohl auch schon ermüden und dann nicht mehr so taugen für diese Mühle. Und das stelle ich mir ganz schlimm vor, dass du dich verheizt eigentlich selber, um diesen momentanen Ansprüchen zu genügen, die sich auch dauernd ändern. Also jetzt ist ja wohl gerade das Wohlfühlbuch, wurde mir erklärt. Also früher war es irgendwie der Krimi mit dem Rezept. Jetzt haben wir so Bücher, wo eine Strickanleitung hinten drin ist. Und das sind wirklich so zack, zack, zack Formate. Das ist eine andere Art zu schreiben, also um das mal malerisch darzustellen.
Also ich sage das jetzt ungern über meinen, ich bin nicht mehr Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung, das habe ich vorhin jetzt nicht korrigiert, das muss ich nachholen, ich war's. Ich will jetzt meine ehemaligen Kollegen bei der Süddeutschen, bei der FAZ nicht dissen, vor allem, weil ich nicht mehr weiß, welche der beiden Zeitungen es war. Ein alter Mann mit brüchigem Gedächtnis. Die FAZ oder die Süddeutsche hatte dieser Tage einen Artikel im Kulturteil, dass Verlage jetzt Bücher in Auftrag geben bei Autorinnen. Mhm. Das war gar nicht falsch, der war Zeile um Zeile richtig. Ich dachte nur, wie kann euch ein 10 Jahre alter Artikel als Neuigkeit ins Feuilleton rutschen? Wie könnt ihr das jetzt, also wir haben es gemerkt. Natürlich passiert genau das. Nicht mehr nur Autorinnen kommen zu Verlagen und sagen, guck mal, ich habe hier was, sondern Verlage wenden sich an Autorinnen und sagen, pass auf, wir brauchen Enemies to Lover mit einem Spice-Anteil von 70% und einer Strickanleitung am Ende. Plus zwei Rezepten, eins davon Muffins.
Oh Gott. Ne?
Und dann wird das gemacht. Ja, ja, aber es ist wirklich so. Und dann wird es auch durchlektoriert und dann sagen die, okay, da hast du uns falsch verstanden. Ne? Da hätten wir gern noch ein bisschen mehr Lebkuchen. Und dort hast du uns richtig verstanden, aber der Trend hat sich gewandelt. Ne? Bitte jetzt nicht mehr mit afrikanischem Hintergrund. Ja? Ne? Mach irgendwas, China wäre gut, wenn es gar nicht anders geht, Taiwan. Ne? Aber das muss ein familiärer und ethnischer und spiritueller Hintergrund sein. Schreib nochmal um. War nett, dass es ein Franzose ist, aber das geht jetzt fix, das machst du anders. Da kann was dabei rauskommen. Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, aber mich gruselt es dabei bei der Vorstellung, bei diesen Dingern auf Bestellung. Und du hast es vorhin schon erwähnt, Weil ich glaube, wenn man als Autorin da mitmacht, hat man bereits einen großen Schritt zur eigenen Abschaffung getan. Weil der Nächste, der solche Bestellungen entgegennehmen wird und der innerhalb von 0,34 Sekunden 98 Variationen dieses Romans auswirft, ist die künstliche Intelligenz, die der Lektor dann halt noch ein bisschen nacharbeitet. Gruselst dich angesichts dieser Vorstellung als kreative Autorin, dass Verlage bestellen und dass vielleicht bald die KI das macht? Oder hast du eine gewisse Hoffnung, dass du als so kompetent giltst, dass bevor die KI alles übernimmt, Verlage auch mal bei dir was bestellen? Würdest du es schreiben können?
Also ich weiß, dass sich Leute absolute Sorgen machen wegen KI, also eben andere Autoren, Drehbuchautoren ganz stark, aber ich vielleicht bin ich da naiv. Da ich jetzt hier nicht mit super Bestsellern eingestiegen bin, ist die Fallhöhe ja auch für mich gering. Ich könnte da nie mit arbeiten. Ich habe jetzt kurz mit einem Freund zusammen, der wollte ein Buch illustrieren und wir sind das durchgegangen. Also ich hatte das gezeichnet. Und er hatte noch einen anderen sehr guten Illustrator hinzugezogen, also er ist ein Autor, also es war ein wissenschaftliches Werk und dann hatte er sich dann ein Programm bestellt und dann haben wir mal eine Nacht, ich wollte das mal durchprobieren. Und ich war eigentlich danach, also du musst ja dann diese ganzen, du musst es beschreiben, also möglichst dicht, was du willst. Und dann spuckt ja dann innerhalb von 30 Sekunden, kriegst du ja dann drei Variationen. Also liefert dir die KI drei, du sagst was weiß ich, Restaurantszene à la Van Gogh mit fünf Gangstern und drei schicken Miezen, irgendwie sowas. Zack, dann musst du das möglichst gescheit schreiben und je besser du schreibst, Knopfdruck, zack, kommen die drei Bilder. Und das ist eine Faszination, das ist wie ein Spiel. Also für mich jetzt als Illustratorin dachte ich, das ist ja unglaublich, also zack, 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 zack. Ich fand es hinterher fast beruhigend. Ich dachte, ich habe gar nichts mehr gefürchtet, weil ich fand es sehr synthetisch. Das ist, es ist einfach eine völlig andere Art. Also das ist nicht meine. Und wenn man sich, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die im Format arbeiten, wie du das gerade geschildert hast, das ist natürlich dann die Hypertechnisierung. Die sind dann unter Umständen weg, weil es schneller, lukrativer ist, jetzt einfach per Knopfdruck das zu machen. Aber solange du bei dir bist und fantasievoll unterwegs, weiß ich nicht, ob das die Maschine so leisten kann. Glaube ich dann eben nicht. Ich meine, nicht umsonst prozessieren die ganzen amerikanischen Autoren, dass die KI damit gefüttert wird, mit ihren Werken. Also irgendwo muss es ja herkommen.
Also es gibt zwei Hürden da bei der KI, die sicher schlimmer sind, glaube ich, noch immer bei den langen, fiktionalen Texten als im Moment bei der Grafik. Der Grafik wird schneller an den Kragen gehen, glaube ich. Das eine ist, dass man mit den Prompts umgehen können muss. Also wir alle können mit KI ja gratis rumspielen online und wir kriegen inzwischen ja so Menschen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, lassen sich ihre Thumbnails für YouTube-Videos oder so inzwischen alle ziemlich souverän von KI erstellen. Mhm. Und dafür reicht's auch. Aber bei dem, was du gerade in Auftrag gegeben hast, wärst du schon reingefallen. Weil wenn du der KI hinschreibst, sie soll drei schicke Miezen mit aufs Bild nehmen, hast du drei Katzen mit auf dem Bild. Ne, zusätzlich zu den Gangstern, nicht die Gangsterbräute.
Ne? Also ich muss auch dazu sagen, falls hier jemand im Raum ist, ich kenne mich so dermaßen nicht damit aus. Also nicht, dass ich hier Unsinn rede, bitte. Dann sofort einschreiten.
Aber diese Jongleure und Spezialisten für Prompts gibt's ja inzwischen im kommerziellen Bereich. Also in den Werbeagenturen, wo man das einsetzt und so, da würde der Fehler mit den Miezen nicht passieren. Die wissen das schon. Ne? Das Zweite aber ist, wie komplex muss ein Text sein, damit die KI nicht Unfug liefert. Aber wenn im Moment standardisierte Texte so erfolgreich sind, dann füttere ich diese KI mit Forthwing, das ist ja auch garantiert schon passiert, und mit den Folgebänden und mit Sarah J. Maas und mit allem anderen, was Seller-Rekorde bricht. Und ich glaube, die KI wird sehr bald fähig sein, was auszuwerfen, was dafür ausgebildete Redigierknechte dann zurechtzurren und sagen, das muss raus, da muss noch ein bisschen was rein. Also diese Standardtexte werden schon kommen. Das glaube ich. Auch im Journalismus ist ja viel KI bereits im Einsatz. Aber die wirklich kreativen Sachen werden wir von KI nie bekommen. Weil KI nur aneinanderreihen kann, was anderswo mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben auch aneinandergereiht würde. KI kennt, begreift ja nichts. KI kennt nur Wahrscheinlichkeiten. Bestimmte Wortketten, Wortabfolgen und Abfolgen von Worthäufungen und so weiter und so fort. Und so entstehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist ja so, so entstehen Texte, die dann trotzdem einen gewissen Sinn ergeben. Aber in der kreativen Welt wird KI nicht aufschlagen.
Ich finde, also wenn man jetzt mal das Pferd andersrum aufzäumt, also da müsste ich ja eigentlich aufhören zu schreiben, da müssten wir alle aufhören, dann können wir nur noch irgendwie füttern. Und ich finde, also jetzt mal schreiben ist ja ein wunderbarer, also ich liebe es sehr, sonst hätte ich jetzt auch nicht mich quasi voll aufs Schreiben geschmissen und ich illustriere ja kaum noch. Ich könnte mir nicht vorstellen, also dann übernimmt eine Maschine diese kreativen Prozesse. Also es mag ja sein, vielleicht ist es dann so, dass niemand mehr meine Bücher abnimmt oder so, das weiß ich nicht, aber dann müsste ich das ja abgeben. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mir da irgendwie einen Weg vorgeben lasse durch KI. Das machen ja auch manche sich so irgendwelche Anleitungen, also wie es ungefähr weitergehen könnte, dann schreiben sie das voll. Also muss jeder für sich entscheiden. Aber also schlussendlich, wenn man die ganzen Diskussionen verfolgt, dann schaffen wir uns dann letztlich ja selber ab. Also was machen wir denn die ganze Zeit, wenn alles übernommen wird? Das sind ja jetzt sehr weitführende Diskussionen.
Zu schreiben müsstest du gar nicht aufhören. Du hättest eventuell nur keine Chance mehr, bei einem Publikumsverlag anzukommen, weil die Publikumsverlage alle sagen würde, Preis-Leistungs-Verhältnis ist für uns viel besser, wir arbeiten mit KI. Da gehen auch dann so und so viele Sachen den Bach runter, aber da hatten wir dann nur Druckkosten und man kann ja auch heutzutage viel kaschieren auf den letzten blöden Text, Farbschnitte und schöne Gestaltung und Sammlerausgaben in kleiner Auflage und so, das wird schon ziehen. Aber die hätten auch moralisch kein Problem, weil sie sagen würden, liebe Frau Hornefeld, Ihnen bleibt doch mit Ihren Ideen, die nicht in unser Verlagsprogramm passen und nicht in das Verlagsprogramm nebenan und auch in 10 anderen Verlagen nicht ins Programm passen, wo möglicherweise auch kein Lektor mehr sitzt, der ihren Vorschlag liest, sondern da auch eine KI, die ihr Manuskript abgleicht mit anderen Manuskripten, die schon erfolgreich war und sagt, nee, und zwar nach 5 Sekunden, ne, und dann auch gleich das Ablehnungsschreiben ausdruckt und an dich verschickt oder die Ablehnungsmail. Herzlichen Dank, aber Sie passen nicht in unser derzeitiges Verlagsprogramm. Viel Glück. Aber Ihnen bleibt ja Self-Publishing, Frau Ronnefeld. Da können Sie doch machen, was Sie möchten. Ist das für dich überhaupt eine Alternative, die du schon mal erwogen hast, wenn du so diese Welt anguckst, dass du denkst, wenn keiner will, was ich mache, dann mache ich es als Self-Publishing und guck, ob ich nicht doch jemand finde, dem das genauso gut gefällt, wie es mir gefallen hat, als ich mich hingesetzt habe und die ganze Mühe investiert habe, um das zu schreiben.
Also ehrlich gesagt, vielleicht bin ich viel zu altmodisch, also habe ich noch nie dran gedacht. Also ich wollte wirklich ich wusste ja auch vieles vorher nicht. Also ich wollte wirklich diesen ganz klassischen Weg und ich schreibe auch so, also ich finde das so intensiv, das Schreiben mir reicht's. Also macht man nichts anderes mehr eigentlich. Ja. Ich feile, ich perfektioniere, also es reicht mir vollkommen alles andere. Und ich sehe es auch nicht so pessimistisch, eigentlich nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass doch Leute meine Bücher wollen, weil ich kenne ja auch meine eigenen Lesegewohnheiten. Und ich lese ganz bestimmte Bücher und die müssen auch noch irgendwelche Leute schreiben. Die schreiben sicher nicht. Es wird nicht von KI geschrieben. Und ich glaube, dass es immer ein Publikum geben wird. Also ich finde zum Beispiel, es lohnt, wenn man bei Amazon die Beurteilungen liest von den Lesern, auch oft von Büchern, die total hochgejazzt worden sind. Ich finde oft, dass die Leute wirklich gute Sachen, gute Kritiken schreiben. Also das ist auch unheimlich marketingtechnisch immer. Also wenn dann entschieden wird, das Buch ist es jetzt, wird da ja alles reingedonnert, auch von Verlagen. Und ich finde,
unter anderem gefälschte Amazon-Rezensionen.
Ja, aber ich finde, also du merkst schon, ich finde, es gibt immer so Leute, die so ganz normal, ich glaube, es gibt auch noch diese, ich hoffe, ich denke auch, dass es noch die Leser gibt, die ich dann bedienen könnte. Vielleicht wäre ich dann nicht steinreich, mit ganz sicher nicht, aber das ist ja auch nicht das, was zählt. Also
Du sollst ja auch optimistisch sein.
Ich bleibe optimistisch.
Ich will ja mit Hoffnung rausgehen. Also du bist ja dazu da, mir Hoffnung zu machen. Das ist die Rollenverteilung, Caroline. Aber du hast einen ziemlichen Sprung gemacht, nachdem du Gwendol geschrieben hattest. Also A, du hättest in der Gwendol-Welt ja noch was ansiedeln können. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Oder du hättest dich ans nächste Fantasy, gar High-Fantasy-Projekt machen können, klassischer Natur. Du hast aber einen Katzenkrimi geschrieben, Inspektor Maus. Ein bisschen also, anders ist als die anderen Katzenkrimis, die man schon kennt. Erzähle, was das
war. Nein, ich muss jetzt mal, also insofern die realistische, also was wirklich passiert ist, ist, dass mir gesagt worden ist, also es lief überhaupt nicht zufriedenstellend. Und dann wurde mir, also man muss sowieso wissen, also es heißt immer, dass, also der erste Band, wir sollen alle mindestens 3 schreiben von einer Geschichte, aber der erste Band läuft hier immer am besten und alles, was nachkommt, läuft schlechter. Warum man dann 3 schreiben soll, ist mir ein Rätsel, aber so ist es, so soll man das machen. Und dann kam ja das große Wunder, dass, als der dritte Gwendol-Band noch nicht fertig war, dass Dennis Scheck im Verlag angerufen hat und das sofort haben wollte. Und das hat mich gerettet, das muss man wirklich mal ehrlicherweise sagen. Und dass ich dann in Druckfrisch kam, also dass er mich da interviewt hat und auch also wirklich treu und völlig überzeugt, also die Werbetrommel immer gerührt hat dafür, das hat dann auch langsam, also ich habe mich gewundert, ich habe gedacht, als das so war, ich war völlig von den Socken, der Verlag war auch geplättet, aber die sind deswegen trotzdem nicht total in Bewegung gekommen. Als ich kam in diese Weihnachtssendung, hat er extra so gemacht und die hatten einfach nicht genug Bücher gedruckt. Also die, das sind so ganz langsame Prozesse, ganz langsam und sonst was. Und also ein Fürsprecher, dass ich den hatte, also das hat er auch für den Katzenroman gesagt, da hat er immer so lustig geworben in allen möglichen Sendungen, die es teilweise auch schon nicht mehr gibt, dass ihm das, dass er das nochmal machen würde, einen Katzenkrimi bewerben das, oder überhaupt loben. Also er hasst Katzen und das Genre sowieso funktionierte gut. Aber auch das, das habe ich ja eben schon gesagt, das war absolut albern. Also ich hatte irgendwie gesagt, ich schreibe jetzt einen Katzenkrimi, also Krimi mit Katze läuft. Alle lieben Katzen, alle lieben Krimis, funktioniert. Das hat solche ziselierten Gesetzmäßigkeiten, das glaubt man gar nicht. Und was ich geschrieben habe, ist so, weiß ich nicht, also das war völlig daneben im Grunde. Und ich mich hat weiter transportiert, dass ich diesen wirklich reizenden Fürsprecher hatte, den sehr überzeugten und dass es dann sich mit den Verkäufen auch allmählich ins Bessere entwickelte. Und deswegen gibt es ja auch dann den Schuber. So ist die Geschichte.
Ja, aber es ist trotzdem ein großer Sprung von einem Genre in ein anderes, den du da gemacht hast.
Ach so,
und,
ja, okay.
Ja, das war es ja schon. Und was ist dein nächster Sprung? Was möchtest du jetzt weitermachen? Und hast es vielleicht schon in Mache? Und wie reagieren die Verlage?
Also ich habe einfach den zweiten Katzenkrimi geschrieben und weil der erste, also es so einigermaßen ging, ist das dann auch erwünscht. Dann wollen wir mal schauen. Also ich habe den jetzt gerade fertig, der geht jetzt gerade ins Lektorat. Und dann will ich eigentlich wieder zurück zu den Quendeln. Also ich habe da, ich will einfach weiterschreiben und auch wirklich so ganz, nicht direkt Quendel. Also ich habe die nächste Sache, das ist ja auch noch nicht auserzählt, die Geschichte. Und ich will da einfach weitermachen, aber wirklich so, ja, ich möchte meine Geschichte weitererzählen, ohne Gedanken an irgendwas. Das war meine Idee halt. Also weil es auch einfach schön ist, die weiterzuerzählen. Also es ist ein guter alter Schriftstellermanier. Und möglicherweise geht das, weil sich das ja, es hat ja jetzt so eine Position gefunden. Und alles andere, also ich habe rumgesucht, also dann interessiert mich noch was, weil ich, also da bin ich durch einen anderen Lektor drauf gekommen, der auch eine Idee in den Raum geworfen hat, da habe ich echt erst gedacht, was soll das? Aber ist irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Und da ist man wieder bei dem Thema, ob die Fantasy beim Ende ist. Also das wäre jetzt was ich in der Kunstgeschichte, ich habe mittelalterliches Grabmal unter anderem stark bearbeitet. Und da gibt es so Sonderformen, da könnte man Fantasy daraus generieren. Deswegen ist eigentlich, um jetzt wieder am Anfang anzuknüpfen, das Feld ist eigentlich uferlos. Du musst nur das eine Ding heben, den Schatz, der da vielleicht vergraben ist. Und wenn du das gut machst, in welcher Form auch immer, denke ich, ist immer was möglich. Weil auf der anderen Seite, da alles so gleich ist, lechzen, ja, das ist ja dieses komische Wort von, es soll ganz gleich sein, aber ganz anders. Also da suchen ja alle nach. Und ich glaube, das ist ja immer noch was möglich. Es ist unglaublich schwer. Es ist super frustrierend zwischendurch, weil man ja immer wieder Anläufe nimmt. Es dauert ganz lange. Aber möglich ist es, denke ich.
Hat dein Verlag ja gesagt? Also schon zu den Quendeln?
Verlage sagen nie ja. Also es ist möglich. Ja, also,
es ist möglich.
Ja. Ich bin nicht die Autorin, wo jemand sagt, ja genau, jetzt müssen Sie das ganz schnell machen. Also ich muss das ankurbeln und interessieren, aber es ist nicht völlig unmöglich. Ich habe es ja auch geschafft, der zweite Katzenroman, ich habe den ersten untergebracht, noch den zweiten. Also ich habe es geschafft bis jetzt. Kann versiegen, ist mir schon klar, aber bis jetzt geht's.
Was nicht ganz leicht ist, das muss man dazu sagen, wenn Sie Inspektor Maus nicht kennen, weil es gibt ja tatsächlich ein Genre der Katzenromane. Aber es ist ein eher feminines Genre. Also es entwickelt sich entlang diesen Amateur-Detektiv-Geschichten und so weiter, eher die für ein weibliches Publikum hauptsächlich geschrieben werden von Frauen. Und deine Katzen leben in einer Hardboiled-Krimi-Welt, in einer Film-Noir-Welt. Also du hast eine extrem männliche Genre gewählt für Katzen, wo Verlagsleute wieder gesagt hätten, das ist Feuer und Wasser. Da Hardboiled kommt beim weiblichen Publikum nicht an und Katzen kommen beim männlichen Publikum nicht an. Du hast aber bewiesen, dass es so einfach nicht ist, wie die Marktweisheit immer sagt.
Also,
es gibt einen zweiten Inspektor Maus.
Was lustig ist, dass es gibt jetzt zwar einen zweiten Inspektor Maus, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass ich jetzt bitte ganz viele starke Frauenfiguren hineinschreibe. Es ist wirklich albern. Also ich meine, es ist völlig okay, starke Frauenfiguren zu haben oder in diesem Fall Katzenfiguren, aber es ist wirklich, es ist manchmal frappierend, wie erwartbar das ist. Also ich habe eine Wette abgeschlossen gehabt mit einem Freund, wenn ich diese Szene reinschreibe, wird das belobigt. Ich habe sie gewonnen. Es war eine Szene, die muss nicht unbedingt ins Buch, da unterhalten sich drei Katzen nochmal ganz explizit über irgendwas. Das ist so, das macht mich manchmal ratlos. Ich finde es absolut richtig. Ich diese ständigen chauvinistischen Sachen, mit denen man dann auch selber zu kämpfen hat, das ist ja auch absolut nervig. Aber es ist genauso penetrant. Das wirkt auch gar nicht mehr echt, finde ich dann. Also dann sollte man doch mal den starken Männerroman schreiben. Wenn es nötig ist, dass 10 starke Frauenfiguren in diesem Roman auftauchen, dann stimmt ja irgendwie was nicht. Dann können sie so stark nicht sein oder man traut sich selber nicht über den Weg. Also das ist mühsam, aber nichtsdestotrotz gibt es das und wird es den Roman geben und den nächsten muss man gucken, was man da wieder einfließt. Und ich bin mir sicher, dass dann wieder was Neues wichtig ist, was man bitte auch einschreiben soll. Aber das kann man ja beachten, aber man muss es nicht total
ausleben. Was vielleicht schon hätte kommen müssen, ist der Hinweis, hast du genügend nicht-heterosexuelle Katzen? Naja, weil das jetzt natürlich auch per Quote gemacht wird, dass man sagt, okay, das ist, wenn da keine schwulen Figuren eine wichtige Rolle spielen oder keine queeren Figuren, so muss man ja sagen, wenn da keine queeren Figuren eine wichtige Rolle spielen, dann ist es queerfeindlich. Also da gibt ja diesen Woken-Geist, den ich für Unfug halte, aber der in manchen Verlagen ja schon da ist. Also Kinderbuchverlage inzwischen ganz klar, wenn ich keine queeren Figuren habe im Kinderbuch, werde ich rausgeschmissen und zwar richtig die Treppe runtergeworfen, nicht aus dem Haus gebeten, dann kriege ich mein Kinderbuch nicht mehr unter.
Also ich verstehe, dass sich Leute artikulieren wollten, die eine Stimme haben, das ist alles zu verstehen.
Hurra.
Ich bin ja auch jetzt nicht mehr 30, also ich kann bestimmte Sachen, ich hüte mich davor, da reinzuspringen, es wird dann nur peinlich, weil das bediene ich, also das stimmt dann irgendwie nicht. Da wird man ja auch von Jüngeren dann oft, ich höre denen zu und ich merke, es ist ganz anders, als ich gedacht hätte, dass es wäre. Also umschiffe ich das, indem ich bei meinen Sachen so bleibe und auch bei der richtigen Altersgruppe, sich da so reinzuschmeißen und ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Also möglicherweise, ich kenne mich da viel zu wenig aus. Aber man kann sich noch zurückziehen. Also man muss jetzt nicht, aber man wird darauf hingewiesen. Und jetzt gerade im Lektorat, das treibt dann manchmal verrückte Blüten. Also ich habe jetzt eine andere Lektorin und ich finde es auch bizarr, dass so, was da alles angestrichen wird, in vorauseilendem Gehorsam. Es wird nicht, es wird ja nicht per se durchgesetzt, aber das muss auch sehr, ich denke mir, anstrengend sein für die Lektoren und Lektorinnen, also die da so penibel das darauf flöhen müssen, ob da was nicht stimmt. Also es wird fremd angemarkert. Und ich hatte da irgendwie, der raucht ägyptische Neptun, das ist eine Alt-20er-Jahre-Zigarettenmarke, das wird hier angestrichen. Ich kann das dann begründen, okay, du bleibst drin, aber die Angst, dass man irgendwas macht, was irgendjemanden stört, das ist schon, bedenklich, weil man kann sich eigentlich nicht mehr so, so ausleben. Ich denke es ja selber, kann ich das jetzt, und bei Katzen ist es natürlich jetzt schwierig, weil also hier meine, also das, die ganzen Protagonisten sind ja eben Katzen und ich operiere natürlich auch mit Katzenrassen. Rasse ist ja schon logischerweise ganz schwierig, aber es ist schwierig, also dann überlege ich mir selber schon, ist das jetzt eine schwarze Katze? Und das ist irgendwie, man hat dieses Lockere verloren. Vielleicht, was richtig ist, das würde jetzt mir kein Urteil anmaßen, aber es ist manchmal bizarr, was man für komische Kurven nimmt im Denken, um da was zu vermeiden, was vielleicht übertrieben ist.
Ein ganz eigenes Thema, das ich jetzt gar nicht vertiefen möchte, nicht weil ich es für nicht wichtig halte, sondern weil das einfach einen eigenen Rant-Abend braucht. Aber man muss ja sagen, dass den Lektoren, die dir was anstreichen, wenn es die Lektoren waren, überhaupt in den Anstrich selbst gemacht haben, andere Menschen im Genick sitzen, nämlich die Sensitivity Reader in den Verlagen, deren Existenzberechtigung ja darin besteht, immer neue Dinge zu finden, die markiert werden müssen, weil wenn du irgendwann gesagt hast, diese Worte gehen nicht mehr, dann kann ich das automatisieren, dann kann ich das einprogrammieren, dann kann mir eine Software auch sagen, diese Worte sind drin und müssen raus. Das heißt, diese Sensitivity-Reader müssen immer hysterischer, immer neue Dinge für schädlich erklären, für nicht achtsam, für problematisch, was ja das Lieblingswort ist der Denunziation, damit sie ihre eigenen Jobs erhalten und ihre Macht ausweiten in den Verlagen. Wenn ich ein normaler Lektor bin, dann habe ich die ja wirklich das Genick hinatmen und irgendwann ist die Frage, ist der Lektor eigentlich noch wichtig oder kann ich den nicht gleich durch den Sensitivity Reader ersetzen, der zwar nicht weiß, wer Flaubert war oder wer Tolstoi war oder wer Joyce war oder wer Thomas Mann war, aber der oder die ganz genau weiß, dass man das Wort schwarz nicht mehr schreiben darf, höchstens groß. Ja, und so. Aber das ist echt ein ganz eigenes Thema, was mich von dem Optimismus gleich wieder wegführen würde, den du eingebracht hast, weil du sagst, du kannst die Gwendel oder willst die Gwendel fortsetzen. Was für mich ja hieße, die Frage, was kommt nach Elfen, Zwergen und Barbaren?
Gwendel.
Sich mit Pilze oder Gwendel beantworten ließe, was großartig wäre. Aber jetzt möchte ich einfach fragen und das Mikrofon dann auch nach unten geben, was Sie an Fragen, Ansichten, Meinungen, Widersprüchen haben zu dem, was wir hier so reden. Tobi, ich kann es jetzt bei der Gelegenheit sagen, Tobias Wengert nimmt das Mikrofon und ich sitze hier so flegelhaft, weil ich ein kaputtes Knie habe. Darum diese Lümmelei hier mit diesem kleinen Hockerchen.
Ja, hallo. Ein sehr schönes Gespräch, gibt ganz viele Gedanken. Die erste ist diese der Ontologie, wo Ihr Buch eingesortiert ist. Hier in der Stuttgarter Bücherei gibt es einen eigenen Bereich Science Fiction und Fantasy. Da stöber ich und suche neue Fantasy. Ihr Buch habe ich nicht gefunden, nur wegen der Dragon Days. Das steht auf der anderen Seite der Wand bei der Jugendfantasy.
Das müsste jetzt eigentlich Tobi beantworten.
5.2, also das ist das ist praktisch systematisch einsortiert unter 5.2. Und dann habe ich diesen Romantasy-Bereich dort entdeckt und habe gedacht, wow, ist der riesig gegenüber den Tolkiens und den den anderen Autoren. Also es wird sortiert, es wird einsortiert. Ich glaube, das ist, um den Menschen auch zu helfen, zu sagen, gibt es ein Buch, was mehr hilft? Deswegen bin ich ja auch in dieser Abteilung Fantasy, um zu sagen, was steht denn da noch? Kreativität. Ich glaube, bei der Kreativität wird sehr stark unterschieden zwischen diesem Gedankensprung, da kommt was ganz Neues, oder Kompositionskreativität. Das heißt, ich nehme Themen aus der Literatur, die Heldensage, das Coming Out, der Konflikt zwischen fremden Völkern und baue das einfach neu und schön zusammen. Und gibt es da neue Sachen? Ich finde, es gibt neue Sachen. Eines Menschen Flügel zum Beispiel war ja ein Thema, was sich gut verkauft hat, in dem diese Engelswelt oder sowas da aufgebaut worden ist. Und ich glaube, es gibt immer wieder neue Komponenten. Da gab es jetzt auch keine Drachen mit drin. Da bin ich schon optimistisch, dass es solche
Punkte gibt. Was ich damit meinte mit diesem eigenen. Ich denke, dass man das Rad nicht neu erfinden kann, aber man kann es immer wieder neu erfinden. Das glaube ich auch. Aber
Dankeschön. Mich würde mal interessieren, worauf genau sich der Pessimismus gründet, dass Fantasy quasi stirbt. Weil ich erlebe die Romantasy eher als Ausbau und als Revival quasi von Fantasy, weil es wieder moderner geworden ist, also und auch wieder jünger geworden ist und noch andere Zielgruppen erschlossen hat. Also gab es da, genau, auf welche konkreten?
Also ich, wie gesagt, ich teile diesen Pessimismus sowieso nicht. Ich sage nur ganz klar, ich bin in dieser Abteilung da nicht unterwegs. Aber ich denke auch, also jeder erschließt sich ja immer wieder neue Dinge und auch jede Zeit hat da wieder ihre neuen Vorlieben. Ich nehme jetzt nur für mich so, ich nehme mir raus, dass ich also auch aufgrund, also Alter und was mal Vorlieben und alles Mögliche, ich kann ein bestimmtes Feld abdecken, das kann ich gut und authentisch und bin da bei mir. Ich würde nie jemandem in die Parade fahren und dann sagen, irgendwie, das ist ja nur noch Schund oder so, das ist, um Gottes Willen.
Bei Ihnen habe ich das auch gar nicht so empfunden. Ach so. Mir ging es nur um diese Grundlage, auf die es ja gegründet ist. Quasi, also wo das genau herstammt, weil das mir jetzt persönlich einfach bisher nicht so begegnet ist, bewusst, sondern.
Also der Pessimist bin ja ich.
Genau, also auf dem Podium. Den richtet sich genau. Das.
Der gründet sich darauf, dass sich die Verlagsprogramme wirklich radikal ändern. Also erstens, ich finde einen erschreckend großen Anteil an Romantasy-Schrott. Da. Das kann man haben, das kann Spaß machen, palpige Sachen, das meine ich gar nicht, aber viele klassische Fantasy hat eine andere Gestaltungshöhe, wie das im Kampf ums Urheberrecht zum Beispiel heißt. Und diese Fantasy wird zunehmend nicht ins Deutsche übersetzt und sie wird auch zunehmend in amerikanischen Verlagen nicht verlegt, außer sie hat im Moment den ethnischen Hintergrund natürlich noch, den man gerade eben abmelken kann, den asiatischen. Ich fürchte, das wird auch gar nicht im westlichen Bereich so lange anhalten. Und viele Autoren haben damit zu kämpfen, dass ihre alten Bücher nicht mehr wieder aufgelegt werden oder nur noch als E-Book eben theoretisch vor sich hindümpeln oder sie rausfliegen, zum Teil auch in laufenden Serien. Also wir haben gerade jetzt dann am Samstag, da sind wir mal nicht hier, sondern im Lindmuseum, haben wir Tendai Huchu zu Gast. Tendai Huchu hat einen deutschen Verlag gefunden mit seiner modernen Urban Fantasy, die ich sehr, sehr gut finde. Man hat die ersten beiden Bände fast zusammen rausgebracht, mit wenigen Monaten Abstand, und hat festgestellt, dass einem die Verkaufszahlen da nicht passen. Es passt überhaupt nicht in das, was gerade eben geht. Es ist nicht Romantasy. Er hatte den dritten Band fertig, der ist auch in England noch erschienen. Der deutsche Verlag hat gesagt, das machen wir nicht weiter. Sowas hat dann natürlich auch zur Folge, dass Leute immer zögerlicher kaufen, wenn sie sehen, dass was auf mehrere Bände angelegt ist. Und sie sagen, die Erfahrungen gibt es auch im Comic-Bereich und anderswo, das wird sowieso abgebrochen. Das kaufe ich erst, wenn es ganz raus ist. Und da sind wir in einem Teufelskreis, weil wenn es niemand kauft, macht der Verlag natürlich nicht weiter. Und das passiert auch im englischsprachigen Bereich. Wir haben jetzt mehrfach in Stuttgart zu Gast gehabt Natasha Pulley. Die sieht auch wie eine Erfolgsgeschichte aus mit ihren Sachen, die auch übrigens ja fast mit jedem Buch, also sie hat jetzt einmal eine Fortsetzung geschrieben zu einem Buch, aber die mit jedem Buch in eine neue Welt geht und neue Zusammenhänge erfindet und die Regler neu einstellt. Und wenn man genau hinguckt, hat Natasha Pulley fast mit jedem Buch einen anderen Verlag gehabt. Die hüpft von Verlag zu Verlag, weil sie jedes Mal rausfliegt. Die kriegt halt noch so viel Lob und die ist auch so toll im Auftreten. Die ist so rührig, die geht halt rum und die macht Social Media, dass sie bisher immer noch mal Verlage gefunden hat, die sagen, ja, machen wir. Aber wenn sie sich einen, jetzt nennen wir mal einen heimischen Verlag, Ledcotta, mit der Hobbit-Presse, die Hobbit-Presse, die ja nun wirklich sicher ruht erstmal als ökonomisches Unternehmen auf Tolkien. Ich muss die Hand so hinhalten, weil ich den übrigens, weil ich den Scheinwerfer hier direkt ins Gesicht kriege. Ich kann sie nicht sehen, wenn ich nicht so mache. Die waren mal auch ein großer Traditionsbewahrer von Fantastik. Die haben, danke dir, die haben, ich habe ihn immer noch im Gesicht, das ist der Scheinwerfer, nicht das Licht, der mich blendet. Die haben ja sehr, sehr, sehr viele klassische Texte der Fantasy und moderne Autoren, die daran anknüpft, verlegt. Und die tun das immer weniger. Und dieses Jahr bei den Neuerscheinungen von Glad Cotta sehen Sie zwei Autorinnen, die dabei stehen haben. Das sind die Neuerscheinungen, die TikTok-Sensationen. Also da ist schon was im... Ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind. Aber da ist gerade eben schon was ganz heftig im Wechsel. Und auch so jemand wie Ted Williams, den wir hier hatten im Frühjahr quasi zum ganz frühen Auftakt dieses Jahr, der Dragon Days. Ted Williams muss zu Hause und hier inzwischen darum kämpfen, dass er wirklich noch verlegt wird, weil sich die Präsenz am Markt dramatisch verändert. Und ich glaube nicht, dass diese Bücher schlechter geworden sind. Also könnte man auch lang drüber reden, ist diese Fantasy in ihrer Underwelt zeitlos? Oder ist sie doch nicht so zeitlos, wie wir dachten? Ist sie so stark an weltliche, realweltliche Trends gebunden, dass sie rapide veraltern, überaltern kann? Ich hätte immer gedacht, nein, das ist die Literatur, die am sichersten ist vor Überalterung. Ne? Aber es scheint nicht so zu sein. Also darauf gründet sich momentan der Pessimismus, von dem ich ja hoffe, dass er unrichtig ist und dass das Trends sind, die sich wieder stabilisieren. Aber im Moment spüre ich es nicht in mir.
Also ich würde da gerne noch mal ein bisschen das Positivere reinbringen als Verlagsvertreterin, die aber nicht Bücher macht. Von daher kann ich es also quasi so ein bisschen von außen angucken. Ich glaube schon, dass das, also Zeitgeist auf jeden Fall, ist natürlich ein Thema, aber wenn ich eben sehe, wie meine neuen jungen Kolleginnen in der New Adult Halle auf der Buchmesse gar nie wieder rauskommen wollen und so, es erschließt eben auch neue Zielgruppen und ich glaube schon, also ich hoffe auch, weil ich vieles Traditionelle auch gut finde und Qualität vor allem und Tiefgang, dass es ein bisschen auch so sein könnte wie bei Dinosauriern als Thema. Die Dinosaurier, die haben immer mal wieder Wellenbewegungen, in denen sie besonders gut gekauft werden und dann auch wieder weniger oder in denen sie hipper sind und dann wieder weniger, aber sie kommen eben immer wieder. Und das könnte ich mir beim Fantasy-Thema auch vorstellen. Vielleicht nicht mehr ganz in dieser Breite, weil TikTok und so weiter, das sind... und die ganze Romantasy, da ist viel natürlich Oberflächlichkeit dabei, die wahrscheinlich schon auch Zeitgeist ist, aber ich glaube schon, dass da Zielgruppen auch dabei sind, die dann auch wieder mehr lesen und dann auch wieder auf solche tiefer gehenden Dinge zurück, Literatur zurückfallen, wenn sie sich erstmal eingelesen haben und begeistert sind und dann irgendwie davon wieder auf was anderes kommen. Also das wäre meine...
Also ich würde Ihnen da unbedingt zustimmen. Also es sind ja erstmal Leser, die da unterwegs sind. Und das, ich würde auch gar nicht diesen bildungsbürgerlichen Anspruch, dass sie von der Niederungen dann zu der höheren Literatur so sind, überhaupt nicht. Also ich würde auch denken... Ja, also ich sehe das irgendwie auch, also jetzt mein persönlicher Werdegang war ja so, ich habe mich gleich bei den Dinosauriern eingeordnet. Also und das ist auch gut so. Ja, also und das andere, das sind alles, aber trotzdem denke ich, wenn man jetzt Dinosaurier ist oder irgendwas anderes, dann sollte man sich nicht davon kirre machen lassen, dass da jetzt alle hintraben. Wenn man das selber kann, dann kann man da mitmachen, aber wenn man es jetzt nicht kann, sollte man jetzt nicht denken, oh, was mache ich denn jetzt bloß, um bei New Adult mitzumachen? Das halte ich für schwierig und fast unmöglich. Also ich glaube, dieses immer, wie man zu sein hat, das ist ja sowieso, finde ich, also dieses ständige Beurteilen und ich finde, es hat ja auch ein unheimlich hohes Verfallsdatum. Es werden Trends ausgerufen, die sind ultra wichtig oder selbst politische Ereignisse. Das ist das Thema und nach 4 Tagen fragst du dich, das war doch irgendwie gerade so groß, wo ist es geblieben? Und das meine ich nur so als Hilfe für jeden eigentlich, also der jetzt kreativ was macht, erstmal Ruhe bewahren. Vielleicht mir ist mal gesagt worden, so legt man Aktien schlau an. Lass sie erst mal liegen und dann passiert vielleicht was damit. Also diesen ständigen Hypes hinterher zu rennen, so gut sie sein mögen für viele und auch so viel Freude sie dem anderen wieder bringen und da will ich mich nicht drüber mokieren. Beim Schreiben sollte man vielleicht doch gucken, was die eigenen Fähigkeiten sind und wie weit man was bedienen kann für sich. Ja, der Witz an der Sache ist, wenn man jetzt als Dinosaurier, wie es, glaube ich, mal diesen Bild penetrant, dann was findet, das kann ja dann auch wieder ein Trend werden. Das ist ja völlig, das weißt du ja gar nicht. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, dem hinterherzuschreiben, glaube ich. Also, wenn man es denn nicht ist, ja.
Ich glaube, da sind beide das bisschen traurig sein darüber, dass unsere Elfen, Zauberer und Drachen nicht mehr so gefragt sind. Ich denke auch, das hat was mit dem Lebensalter zu tun, ja. Weil ich bin damit groß geworden, mir hat das gefallen. Aber es ist bestimmt der Zeitgeist zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht kein so großer Bedarf an Schwertkämpfern und Konflikten zwischen Reichen. Deswegen ist das jetzt ein bisschen weniger. Jetzt ist vielleicht mehr Unsicherheit, mehr Wunsch nach Beziehung und Beziehung ist immer in der Literatur ein wichtiger Punkt gewesen, deswegen hat das jetzt mehr Berechtigung in der Romantasy. Mhm. Vielleicht ist Konflikt, Krieg, Schwertkampf auch sehr stark patriarchal geprägt worden, etwas, mit dem wir dann in den 60er, 70er Jahren groß geworden sind und sagen, ja, das ist eben so, da haben sie sich den Kopf eingeschlagen. Jetzt waren viele Generationen, die haben das gar nicht mehr gekannt. Die sind jetzt schockiert davon, dass es Krieg vor der Haustür gibt. Also vielleicht lernen die jetzt in 20 Jahren wieder zu sagen, ah ja, archaischer Krieg zwischen Völkern ist auch Literaturthema, weil es einen realen Hintergrund hat. Also ich glaube, Zeitgeist ist eben da. Ja. Mit dem muss man sich auseinandersetzen. Ich habe sehr stark franco-belgische Comics geliebt. Ich stelle jetzt fest, in Buchhandlungen, die verschwinden, sind gar nicht mehr da. Aber es gibt eine große Manga-Abteilung. Und die ist riesig groß. Und ich sehe ganz viele begeisterte Jugendliche und sage, okay, die mögen jetzt trotzdem das Anime und das Manga, aber eben nicht mehr den franco-belgischen Comic. Und das eröffnet jetzt in der Fantasy den Weg, dass die sagen, gibt es da auch fantastische Elemente aus der Kulturlandschaft von Japan, China, was vielleicht nicht so attraktiv war, was auch wieder was Neues ist, also was auch wieder neue Wellen in Gang setzen kann. Und so wog das eben, ja. Wenn mir meine Oma damals vom Bürgerroman erzählt hat und so weiter, wo ich sage, ja Oma, das ist ja total langweilig, das interessiert mich gar nicht, dann ist das vielleicht jetzt die Perspektive der Fantasy zu sagen, Mann, Opa, Zwergen, Elfen, die da mit dem Schwert aufeinander losgehen, das ist es jetzt eben heute nicht mehr, ja.
Also wie gesagt, ich gehe ja bei vielen Hoffnungen mit. Ich will aber trotzdem ein bisschen gegenreden, auch weil du gesagt hast, bildungsbürgerlich. Wenn wir mal in die 70er Jahre gehen, jemand wie Michael Moorcock, und jetzt sage ich schon wieder einen Namen, dessen Bücher Sie aus dem Antiquariat zerren müssen in Deutschland. Und der eben nicht, und der lebt noch, der Mann, der ist noch aktiv. Dessen Theorie und dann in die Praxis umgesetzte Schreibens des Eternal Champions von vielen Leuten gelesen wurde, nicht von Bildungsbürgern. Sachen, die eine gewisse Komplexität hatten, ein Witz, eine Subversion, die ich in vieler neuer, marktgängiger Fantasy nicht finde. Und ich glaube, es ist nicht der Unterschied von Bildungsbürger, die Final Fantasy haben wollen, sondern dass die Lesefantasy, die ganz breit wahrgenommen werden konnte, im Moment in weiten Bereichen ein bisschen verflacht. So. Und wie gesagt, die andere Sache, wo ich mich eben fürchte, ist, wie lange können Verlage das auch durchhalten, diesen beschleunigten Druck, wir laufen dem Trend hinterher. Schön, wenn man das nicht tut, aber es ist ja auch nicht jeder Verlag in seinem Fantasy-Bereich so abgefedert wie Gladcotta mit Tolkien, wo man ja auch aufpassen muss, was man um Tolkien herum gruppiert. Und selbst da habe ich meine Zweifel, wenn diese Entwicklungen so weitergehen, wie lang kann ein Verlag Ted Williams halten, wenn Buchhandlungen Ted Williams nicht mehr präsentieren, weil sie sagen, dafür haben wir keinen Platz. Geschweige denn für eine Michael Moorcock-Neuauflage oder für T.H. White. Wisst ihr, wenn ich rede, das muss erstmal auch einfach ankommen. Und wenn die anderen Sachen sich so breit machen und letzter Pessimismus, ich wünsche es ja allen, dass dieses neue Lesefieber ein gesundes, langanhaltendes Fieber bleibt. Aber wenn man sich mal anguckt auf BookTok, Bookstagram und auf BookTube, was da so passiert, dann hat man bei ganz vielen dieser Booktuber, Bookstagrammer und Booktalker auch ein Burnout. Dieses extreme Lesefieber, was ja zum Teil einfach auch im Moment ein Buchkauffieber ist, wo der Unhaul der vor einem Vierteljahr gekauften ungelesenen Bücher genauso Teil des Erlebnisses ist, ich befreie mich von dem, was ich jetzt nicht mehr will, wie der nächste Hall, das ist nicht gesund. Es ist eine total ungesunde Entwicklung. Und die Leute hören irgendwann auf, gleich, Caroline, den Satz noch, die Leute hören irgendwann auf. Und dann werden die nie mehr Bücher anfassen, weil sie denken, das hatte ich in meiner Jugend, damit bin ich durch.
Jetzt. Ich glaube echt, dass wir das vielleicht nicht beurteilen können, würde ich mal sagen. Und da würde ich die Oma hier, oder wer war das? Also ich glaube echt, das können wir vielleicht gar nicht, es ist anmaßen. Also ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt jemandem sage, der 18 ist, ich kenne mir irgendwie, sollen sie machen, wir gucken, was rauskommt. Aber es kann nicht, das meine ich ja nur, ich kann jetzt nicht mich daran hängen, das wäre wirklich peinlich. Das wäre jetzt, wenn ich jetzt einen Minirock anziehen würde oder sowas. Aber ich finde es im Grunde, es sollte da wirklich eine Offenheit sein. Und vielleicht nutzt es sich auch wieder ab. Also insofern, dass dann auch die anderen noch was vom Kuchen abbekommen. Aber ich sehe es nicht so schwarz. Ich glaube, und wenn man so ankommt, dann lachen die einem ins Gesicht, vielleicht auch mit Recht. Eben. Ja. Also ich habe das zuletzt erlebt, als Harry Potter rauskam und dann diese nächtlichen Buch, diese Öffnung und wie dann lauter Kinder mit Hexenhüten hinrasten, um fette Bücher abzuholen. Das war, und alles frohlockte. Jeder, also und dann gab es ja, ich weiß nicht, wie viele Zauberbücher. Also es war ja Wahnsinn. Und vielleicht ist es jetzt genauso wieder. Und natürlich verstehe ich auch, dass sich die Buchläden freuen. Also meine Lieblingsbuchhandlung hat unten die Kalender alle ausgeräumt. Da steht jetzt eben New Adult. Und ja, es ist merkantil, aber es ist eben auch erfindungsreich in jeder Hinsicht. Um was ganz Positives zu sagen.
Wenn niemand noch eine Frage, doch. Dann, weil ich hoffe sehr, dass wir es auf diesem positiven Ende stehen lassen können. Kommen Sie jetzt ja nicht mit einer pessimistischen Frage. Ich hoffe
nicht. Also meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass sich die Fantasy immer weiter ausbreitet und entwickelt. Und dass diese Sachen wie dieses Romantasy oder New Adult, dass das halt Phasen sind für mich wie, keine Ahnung, Vampirromane, die mal total hip waren oder ganz früher, wo halt die ganzen Harry Potter-Kopien da waren oder Tolkien-Kopien, die dann unendlich sich ausgebreitet haben. Aber dass die Leute irgendwann gelernt haben, dass das vielleicht nicht so spannend ist und sich dann halt in die anderen Ebenen ausgebreitet haben. Ne? Und dass das System aber breiter geworden ist insgesamt und dass viel mehr Leute solche Sachen dann halt auch lesen und wahrnehmen, als früher vielleicht der Fall war. Also früher war das halt wirklich eine extreme Nische und heute ist das ein breites Spektrum, dass ich halt irgendwie den Eindruck habe, dass das irgendwie nicht anders ist. Aber die Frage, die ich halt hätte, ist diese Phase, dieses Romantasy, ist das signifikant anders als irgendwas, was man davor hatte? Ich meine, für mich erscheint das wie die Vampir-Phase, ja? Oder die Harry Potter-Phase. Und es ist halt jetzt nur die Romantasy-Phase.
Also ich finde auch, also es werden ja sofort Phasen ausgerufen, das hat auch was Penetrantes. Also sobald was in der Luft ist, was sein könnte, ist das die neue Phase, bitte schreib so. Oder das ist es jetzt. Und das ist irgendwie, das ist einfach echt, also das erleben wir ja alle. Das ist einfach unserer Zeit geschuldet, dieses super schnelllebige, die Kürze der Nachrichtenübermittlung, das ist das. Und alle sind da hinterher, das zu finden, also was jetzt gerade opportun ist, aber ich sag nur, also ich für meinen Teil, wenn ich das ganz streng verfolge, bin ich am Ende so verwirrt, da kann ich irgendwie auf ein weißes Blatt gucken oder auf eine weiße Wand, also kann man es auch lassen. Und das ist auch was Positives. Ja, Tobi.
Ja, nein, dem kann man sich ja als Hoffnung anschließen wollen. Möglicherweise ist es so. Ich falle jetzt auch aus der Rolle zum Schluss und ich sage auch noch was Positives, dass ich nicht so schwarze Peter-mäßig dastehe. Wenn Sie da hingucken, wo ich tatsächlich Sorge habe, was ich gerade gesagt habe, was diesen Burnout dieser überhitzten neuen Buchleidenschaft angeht, wie viele dahinter herausgehen werden angeht, Wenn man dort guckt auf Bookstagram, Booktube und BookTok, dann findet man eine andere hoffnungsvolle Sache. Klassiker sind da ja nicht viel im Schwange, aber im Fantastikbereich gibt es auch Leute, die zurückfinden zu Büchern, die ich jetzt erstmal schwer lesbar fände, wo ich sagen würde, das sollte vielleicht nicht euer nächstes oder euer erster Versuch sein. Und die Leute sind total eingenommen von diesen Büchern. Dracula von Bram Stoker und Mary Shelleys Frankenstein. Keine leicht zu lesenden Texte werden als Erstentdeckung dort reihenweise gefeiert. Ich habe das gelesen und es hat mich gepackt und es ist überhaupt nicht alt und muffig. Also das ist was, wo ich immer wieder Hoffnung schöpfe, wenn ich denke, ja, und wenn ihr jetzt an andere alte Sachen kämet, wenn euch die hingelegt würden und man sagt, und guck mal, die sind, also es gibt ja staubige alte Sachen, ja, ganz klar, aber es gibt ja auch viel nicht staubiges, lest das, dass da was weitergehen würde. Und ansonsten, ja klar, man kann natürlich sagen, Romantasy ist wie die Vampirschlampenwelle, also so haben die ja selber gesagt, ne, die Fans, die Waschlas, diese Bücher und so, es wird auch wieder vorbeigehen. Mit dieser Hoffnung und mit der Hoffnung, dass die Pilze kommen nach Elfen, Zwergen und Barbaren und so, bedanke ich mich bei dir, Caroline, ganz herzlich fürs Kommen und fürs Reingehen in dieses ja schwierige und dornige Thema. Ihnen vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie mitdiskutiert haben. Es ist eine andauernde Diskussion. Und wir möchten ja alle, dass die Fantasy vorankommt, sich ausbreitet und dass die Leute sie entdecken. Kommen Sie gut nach Haus und denken Sie dran, wir haben noch mehr Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Dragon-Days.de im Internet. Sie finden das und genau da hinten, also wer noch kein Buch hat, wer jetzt die Gwendels nicht daheim hat, oder Inspektor Maus, es gibt einen Büchertisch, Sie können es mitnehmen, Sie können es sich natürlich von Caroline, die das gerne macht, signieren lassen. Herzlichen Dank, bis bald.
Danke auch.